3, 2, 1. Welcome to Spielekeller.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 136. Guten Morgen, Dennis.
Guten Morgen, Chris.
Wir haben uns gestern zuletzt gesehen und zuletzt aufgenommen.
Korrekt.
Da wir ja gerade Folgen aufnehmen für deinen Urlaub.
Korrekt.
Den wohlverdienten.
Richtig korrekt.
Und wir haben Aufträge bekommen, denn wir haben ganz oft darüber gesprochen, dass wir einige Dinge eventuell mal standardisieren sollten.
Aha.
Was wir hiermit tun. Herzlich willkommen im Spielekeller, einem E-Sports, Gaming, Popkultur, mehr oder weniger Business-Podcast mit mir, Chris Hana, und dem Dennis Elgelo Gehlen. Was machen wir hier eigentlich? Wir bringen Brancheninsights, persönliche Geschichten und aktuelle News rund um Popkultur, Gaming, E-Sport und alles, was uns sonst so bewegt. Und da geht es natürlich um uns, aber wir stellen tatsächlich Menschen vor. Wenn wir nicht gerade Urlaubsvertretungsfolgen aufnehmen, machen wir News und Insights und sprechen einfach über die Industrie und wie wir zu gewissen Dingen stehen. Wir haben auch ein Jobboard, jobs.imspielekeller.de. Geht dahin, postet Jobs, findet Jobs. Und wenn ihr Interesse habt, News direkt in eure Inbox zu bekommen, ohne dass ihr uns dabei zuhören müsst, wie wir darüber reden, oder wir euch einfach auf den Sack gehen, abonniert doch unser Newsletter.
Auf Social Media findet ihr uns natürlich auch, vor allem auf LinkedIn, immer auschecken, im Spielekeller. Und darüber hinaus, ganz wichtig, ja, es ist nur unsere Meinung, was wir hier so äußern. Hat nicht so viel Wert, aber ist halt so.
Und wir werden an dieser Intro feilen.
Ein bisschen und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, bewertet diesen Podcast. Am besten nicht, nachdem ihr diese 5 Minuten gehört habt oder 2, sondern vielleicht anhand von anderen Folgen. Vor allen Dingen auf Spotify sehe ich das immer. Wir haben eine ganz gute Bewertung. Ich habe es gestern kurz nochmal gecheckt, als wir darüber gesprochen haben. 4,9 von 5.
Ja, also
bei,
deine
ich weiß
Mutter
nicht mehr,
bewertet
wie viel.
Und
80?
Meine.
Ja, du hast nur eine 2er gegeben und ich auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat dich schlechter bewertet. Deine Mutter oder meine? Nee, meine Schwester
Frau.
Hört auch.
Ja.
Grüße gehen raus.
Ebenso. Schön. Ja, ich denke, von gestern auf heute ist bei uns intern wahrscheinlich nicht so viel passiert.
Nee.
Ich hoffe, für alle, die gerade zuhören, hatten eine gute Woche und sind jetzt gut in die neue Woche reingestiegen und die letzte Folge hat euch Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Und wir werden heute auch die News skippen, weil wir haben einfach nichts Neues.
Nee, es gibt News, aber genau, wir skippen die, weil wenn wir die jetzt hier besprechen, sind die für euch ja schon 2 Wochen alt.
Ja.
Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Deswegen lassen wir das einfach raus. Wir haben aber natürlich einen fantastischen Gast. Darius.
Moin. Dich. Hallo, wie geht es euch? Ich hoffe gut.
Sehr gut. Wie geht's
dir? Fantastisch.
Ebenso. Immer viel zu tun. Heute ist Duskmorn Pre-Release im Heaven Store. Da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Das neue Magic Set. Release offiziell. Erster Verkaufstag fürs neue One Piece Set. Also immer ganz, ganz viele neue Produkte. Die
da steigt er thematisch auch mit der Brechstange direkt ein. Jetzt musst du ganz vorne anfangen. Stell dich doch bitte einfach mal vor.
Ja, moin moin. Mein Name ist Darius Matuschak. Ich habe einen Bachelor in Journalismus gemacht, weil ich als kleines Kind riesiger Game One-Fan war und da schon gesagt habe, ich will Gaming-Journalismus machen oder Moderator werden. Und dann habe ich meinen Bachelor gemacht und währenddessen so die ersten LCS-Seasons verfolgt, weil ein Kumpel von mir damals gesagt hat, Mensch, also ich habe in Australien studiert und mein australischer Kumpel meinte so, ey, bei meinem Lieblings-E-Sports-Team ist jetzt ein Deutscher, das musst du dir anschauen. Und dann war es Summer Split 2014, NALCS, Amazing bei TSM und auf Rek'Sai hat er da, glaube ich, nee, es war 2015 schon mit Rek'Sai, aber da hat er auf jeden Fall ordentlich rasiert und das hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen und auch wenn ich bis zu dem Zeitpunkt wenig Kontakt mit PC-Gaming hatte, habe ich dann angefangen, sehr regelmäßig League of Legends zu spielen und Hearthstone sehr viel zu spielen, Hearthstone-Website gemacht und dann kam so der weitere Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier mit meiner
Angel
ausholen soll. Aber.
Also gerne, ich meine, wir reden heute gar nicht so viel über E-Sports, also in deinem heutigen Business, aber da du ja natürlich diesen Background hast und da ja auch, du hast ja auch eigene Dinge dann gemacht später und so, also du kannst schon gerne mal Du kannst schon gerne mal richtig ausholen und mal einen Rundumschlag machen.
Ich würde dich halt gerne kennenlernen, weil ich glaube, Chris kennt dich auf jeden Fall ja logischer, weil wir kennen uns ja gar nicht.
Stimmt, stimmt.
Das heißt für mich, Darius, sorry. Nein, wir kennen uns. Nein, das ist super. Wieso sorry? Ganz im Gegenteil.
Hätte ich euch ja noch mal anders vorgestellt.
Nö, das ist richtig so, weil ich werde es heute richtig genießen. Ich werde dir Fragen stellen. Chris wird dann ein bisschen leiten, aber ich werde dann mal Fragen stellen. Ich bin ja frisch wieder in das TCG-Game eingestiegen. Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu. Ich werde übrigens morgen, weil Sonntag fliegen wir ja in Urlaub, morgen werde ich nochmal richtig Karten einkaufen. Ich habe die Frau überzeugt. Wir werden im Urlaub Karten spielen. Und
bist du morgen zu Hause?
Ja.
Hast du Bock auf Fußball?
Fußball gucken?
Ja.
Guck mal, ich hätte tatsächlich einen Termin für morgen ausgewählt. Ich sag mal so, ich kriege das bestimmt beides unter den Hut.
14 Uhr. In Duisburg.
In Duisburg. Oh,
nehme ich dich mit. Stadt.
Ja, okay, pass auf, warum soll ich jetzt Nein sagen? Ich habe Zeit, ich muss nur mal vorher in die Stadt, das mache ich morgens. Ja.
Ich schreib dir später nochmal, aber dann lass uns mal zusammen da hingehen.
Okay, ja, let's fucking go. Sorry, Darius, es geht um dich. Nee, ich wollte nur sagen, ich bin voll hyped heute aufs Meeting, also hier auf das Gespräch.
Genau, also Darius, TCGs ist auch heute ein Riesenthema. Genau, ich würde einmal wirklich aber ausholen, weit, weil, ne, er hat Journalismus gesagt und der hat ja echt viele Sachen gemacht im E-Sport-Journalismus, ne, und ich würde da auch, ja, würde ich gerne einmal. Das müssen wir gar nicht lang thematisieren, aber du hast echt viele Stationen und ihr habt ja dann selber was gegründet. Und genau. Das müssen wir ja schon einfach einmal mit aufgreifen.
Ja, also ich habe dann so 2014, 2015 noch eine Hearthstone-Website gemacht, die hieß Team Metaminds, mit so Hearthstone-Guides und Artikeln, über Reddit viel dann publiziert und auch so hunderttausende Aufrufe im Monat immerhin generiert, was so, klar, ist eine Website, aber muss man halt erstmal so als Student auch erstmal machen, ne? Viel Layout auch gemacht.
Auch und unabhängig, dann ob Student oder nicht.
Ja, ja. Und dann habe ich mich nämlich als E-Sports-Redakteur bei Rocket Beans beworben, passenderweise. Und habe eine mega geile Bewerbung abgeschickt. Das wurde von denen echt hochgelobt. Und dann gehe ich in dieses Bewerbungsgespräch, so total excited, oh, Kindheitshelden treffen und so diese ganzen Locations und so weiter. Und ich bombe dieses Interview. Wirklich, ich habe so reingehauen. Der Typ meinte noch so, ja, ich kenne da so einen Hans bei Splice, mit dem können wir Interviews machen. Shoutout an Hans von Splice an der Stelle. Und dann, ja, total gebombt, nicht angenommen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann musst du es selber in die Hand nehmen. Und habe dann The Shotcaller gegründet, erst als physikalisches Magazin in Anlehnung an 11 Freunde, wo wir das Thema Fußball gerade hatten, weil ich davon Riesenfan war. Und das war tatsächlich ein physikalisches Paper Magazine, so alles selber gelayoutet, jeden Artikel selber geschrieben, gibt's auch noch online auf Issue zu finden. Und dann habe ich Ende 2016 mich auf einen Gaming-Journalismus-Job in Berlin beworben bei Gamona. Das ist so Teil von der Ströer-Gruppe, die haben auch Giga und Spieltipps. Und wurde da angenommen. Und da wurde halt gesagt, ja, musst du ein bisschen E-Sport nebenbei machen, ist ja auch voll dein Ding. Aber genau, primär halt Gaming-Journalismus. Und dann habe ich halt, dadurch konnte ich mich als Journalist bewerben für die IOLCS, habe da die Freigabe bekommen und bin dann jeden Freitag, jeden Samstag zur IOLCS dann nochmal und habe dann da meine Interviews weitergeführt. Und dann habe ich halt am Anfang immer sogar Mona gesagt, ey, ich habe hier ein Interview mit dem Power of Evil, gerade bei Misfits oder Amazing, bei Fnatic damals noch. Wollt ihr das haben? Und so, nee, Interviews laufen im Gaming total schlecht, weil natürlich so Videospielproduzent oder ein Entwickler hat jetzt nicht so die Reichweite von einem E-Sports-Profi in dem Fall. Brauchen wir nicht. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich dann für meine eigene Seite, wenn das okay ist. Und genau, habe das dann so ein Jahr lang gemacht, habe natürlich viele Kontakte gepflegt, durfte viele Legenden, so Bjergsen damals auch schon interviewen, aber damals alles noch in geschriebener Form. Und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, ich würde das gerne jetzt Vollzeit machen und habe mich beworben auf ein Startup Accelerator Fonds namens NMA aus Hamburg. Und die haben uns angenommen und wir haben dann 50.000 Euro Startkapital von denen bekommen. Und daraus haben wir dann The Shotcaller als Startup, als UG gegründet und das dann eben 2 Jahre lang E-Sport-Journalismus gemacht. Was und jetzt? Dann vor der Kamera. Das war dann eben der Swap von geschriebenen Inhalten zu, ich interview die Leute vor der Kamera, genau.
Und du hast jetzt auch wir gesagt, vielleicht musst du einmal kurz erklären, mit wem du es gemacht hast.
Mit Alexander Hugo, ja.
Ja.
Genau.
Geil.
Wie ist das für dich gelaufen? Also ich habe ja, E-Sport-Journalismus, wir haben ja auch, glaube ich, miteinander gesprochen, wir haben ja zur selben Zeit noch diese Outlets betrieben und so. Ja. Boah, ich kenne diesen Schmerz, ich kenne die Hochpunkte, ich kenne die Tiefpunkte. Wie war die Journey für dich?
Ja, also wie du meinst, sehr, sehr krasse Ups and Downs auf jeden Fall. Also auf der einen Seite, du darfst so viele Legenden interviewen, du darfst bei so vielen tollen Ereignissen dabei sein. Ich war beim MSI-Sieg von Europa, dem einzigen europäischen Titel in der League of Legends-Geschichte effektiv so. Das sind natürlich ganz, ganz besondere Momente, auch dieses Reisen allgemein. Aber natürlich, also klar, der Job an sich hatte immer so gewisse Frustmomente, aber das so das Finanzielle, das dann letzten Endes wirklich einfach an fehlenden Sponsoren gescheitert ist, an ja solchen Faktoren, war dann natürlich sehr, sehr bitter am Ende, weil ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel Arbeit für die Community auch gemacht. Ich habe immer sehr positives Feedback bekommen. Und ist dann natürlich schade, wenn es daran scheitert am Ende des Tages. Ne? Nicht daran, dass es irgendwie zu wenig Leute am Ende mitgenommen hat, sondern ja einfach am Finanziellen.
Wahrscheinlich ist Chris Hahner der Einzige, der richtig Geld damit gemacht hat. Mit Journalismus. Der Mann hat ja noch einen Exit hingelegt. Ne? Müssen wir ja auch mal kurz festhalten hier.
Ja, aber genau, aber das ist halt, ey, also ich fühle das halt, ne, was Darius sagt, weil du halt, wir haben ja auch echt viele Leute erreicht und wir reden ja auch immer über Zielgruppen und jetzt hatten wir natürlich eine andere, weil wir uns ja wirklich so auf das Hardcore-Business fokussiert haben. Mhm. Und selbst das, sage ich dir, ist halt unheimlich schwer zu monetarisieren. Mhm. Und du siehst das ja heute noch am eSports Insider. Also ich liebe Sam, ne? Wir haben auch immer schon früher viel gesprochen, wir reden heute noch. So, du fängst dann halt an, ne? Dann baust du Konferenzen, dann baust du irgendwelche, Memberships. Also du musst das halt irgendwie auch drumherum monetarisieren, weil dieses ganze, weißt du, also werbungsgetriebene Webseiten, so, das kannst du halt knicken. Und du kannst aber auch nicht, wenn du unabhängig bist, kannst du dich auch nicht für alles immer irgendwie einen Sponsor draufsetzen, weil Leute dann irgendwann sagen, ey, das ist halt nicht mehr unabhängig. Siehe das, was gerade passiert mit diesem Gaming-Outlet, was ja, ich glaube, Rolling Stone mit der ESL zusammen oder EFG dann zusammen geht, machen, wo, und das ist wahrscheinlich gar nicht so, ne, aber wo alle mal kommen und sagen, das ist ja jetzt eingefärbt und das ist ja jetzt alles, ne, ihr dürft nicht mehr unabhängig darüber berichten. So, das ist halt eine super, das ist eine ganz schwierige Grenze, ne? Und ich, das ist echt schwer, Content zu monetarisieren. Ich meine, das merken wir jetzt mit dem Podcast ja auch. Per se, da haben wir nicht diesen krassen Druck. Aber du kannst guten Content machen. Ne, jetzt hast du auch viele Leute aus der Community, die das geil finden und das feiern. Aber du kriegst das halt einfach nicht monetarisiert. Mhm. Und das ist halt genau dieser Schmerz, ne? Dieses, ey, das, du hast viele Leute, die Leute haben da auch Bock drauf, aber keiner bezahlt das und das scheitert am Ende einfach genau daran, ne? Und das geht nicht darum, dass du dir, weiß ich nicht, 3 Millionen auszahlen willst oder so. Weil es geht ja gar nicht mal darum, dass du krass viel bezahlst, ne? Oder du willst halt einfach nur das am Leben halten. Und jetzt hatten wir einfach natürlich dann mit dem Exit Glück in dem Sinne, dass wir halt genau das gemacht haben, was unser Käufer halt brauchte, weil das halt absolut synergetisch war für das Business, was sie hatten, für den Sport und andere Industrien. Aber wie du siehst, ne, es hat für die auch nicht mehr funktioniert, weil die Marke ist ja weg. Ich glaube, es gibt noch einen Editor und ich glaube, einer schreibt noch, eine Person. Aber eSports Observer ist halt komplett weg, ne? Und ich glaube, SBJ macht auch nicht mehr wirklich viel mit eSports. Ich glaube, das Thema ist komplett durch.
Ja, super traurig.
Chris ist so ein bisschen der Journalisten-Unternehmer unter den EFGs der Welt. Auch das beste Timing seines Lebens erwischt. Real Talk, oder? Besser hätte es nicht mehr kommen können.
Also, ich sag mal so, wir haben, ja, ich sag mal,
Timing, auch mal ja,
manchmal musst du auch Glück haben.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Ja. Manchmal musst du auch Glück haben und ich sag mal ja, Timing war alles. Unbeabsichtigt.
Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen, EFG steht für was?
Das ist die alte, also ESL Faceit Group. Also ESL ist ja sozusagen Merger mit DreamHack damals und dann Faceit noch dazu. Und die sind ja von den Saudis gekauft worden. Mhm. Und die haben eine Milliardenbewertung, also Milliardenverkauf gemacht. Ja. Deswegen, das war ein sehr guter Verkauf. Den hätten sie, wenn sie nicht dieses Timing gehabt hätten, auch nicht bekommen. Und deswegen meinte ich nämlich, dass der Vergleich zu Chris, der hat nämlich auch das richtige Timing gehabt. Aber Timing ist halt die halbe Miete.
Ja. Ja, aber es gehört halt auch dazu, ne? Also Glück ist immer ein Faktor. Ich sag jetzt, immer wenn ich so auf meine E-Sports-Karriere jetzt so zurückschaue, dann, weil mich auch viele natürlich auch auf dem Weg gefragt haben, ey, wie schaffe ich das, so Journalismus zu machen oder Content zu machen oder bei einem Team anzufangen, sage ich immer, also klar, du musst dich halt reinhängen, du musst am besten Projekte starten. Also ich hatte die Hearthstone-Website. Ich hatte noch eine E-Sports, auch irgendwie E-Sports Insider, so ähnlich hieß die, tatsächlich eine eigene Website gebaut, so einfach für 30 Tage einfach jeden Tag einen Artikel schreiben, so einfach als Hausaufgabe für mich, um zu schauen, okay, will ich das jetzt Vollzeit machen? Einfach irgendwelche Projekte, die du cool findest in dem Moment, die dir wahrscheinlich Spaß machen werden, einfach mal machen, schauen, wie ist es, schauen, wie regelmäßig kann ich das machen. Und dann kommt aber letzten Endes so, der X-Faktor ist immer Glück. So am richtigen Ort, zur richtigen Stelle zu sein, dich mit den richtigen Leuten zufällig unterhalten. Das kannst du nicht manipulieren so, das kannst du nicht bestimmen. Aber je öfter du etwas machst, und je öfter du auf solchen Events bist, desto höher ist natürlich auch dein Glücksfaktor am Ende des Tages, ne?
Ich wollte das gerade sagen, ne? Weil eigentlich ist das ja, wenn du sagst, ey, ich schreibe jetzt für 30 Tage jeden Tag einen Artikel, so, dann ist die Chance eigentlich schon ganz groß, dass, wenn du das jetzt regelmäßig machst, dass in der Zeit du auch eher mal Glück hast. Wobei das ja wirklich nur ist, Leute werden ja auf dich aufmerksam. So, Leute kriegen ja mit, was du machst. Und das ist ja, da muss man auch immer dann fragen, wie viel ist Glück? Ja. Natürlich musst du dann natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtige Person muss das gerade sehen. Aber je mehr du halt machst, desto größer deine Visibility und desto größer ist natürlich auch deine Chance auf dieses Glück, ne?
Ich muss jetzt eine kurze Anekdote dazu geben. Ich gebe der Sache 1000% recht. Der Grind hat ja auch nichts mit Glück zu tun und dass du viel verfügbar bist. Ich habe mit einem Kollegen letztens waren wir essen aus der alten Arbeit, also kennen uns auch schon ewig. Und dann haben wir einen Spaß gemacht über jemanden, mit dem wir mal zusammen gearbeitet haben, seit Ewigkeiten nicht, war so ein Überbrain. Und dann habe ich hier mal Spaß nach 2 Weinen eine WhatsApp geschrieben, meinte so, hey, ewig nichts gehört, wie geht's dir? Und dann daraus entstand jetzt ein Lied, dass wir einen Hackathon für die organisieren sollen. Und die haben nicht wenig Geld. Also sagen wir es mal so, daraus ist einfach ein Auftrag, höchstwahrscheinlich ein neuer Auftrag entstanden. Völlig absurd. Aber ne, klar, wenn man viel über Arbeit redet und viele Leute trifft, die im Arbeitskontext sind, ergibt sich natürlich auch irgendwann zwangsweise was, ob man will oder nicht. Manchmal wird man gezwungen, obwohl man nicht will.
Und das ist ja auch gut.
Ja.
Ne, also das ist ja, es soll ja auch so sein. Und ich glaube, und das kann ich dir auch nochmal so wiedergeben, ich finde es halt einfach krass, dass du das alles gemacht hast. Und deswegen meinte ich halt gerade, ne, ich verstehe ja diesen Struggle. Hat ja für dich am Ende, da wo du jetzt bist, würde ich sagen, ganz gut funktioniert. Aber es ist natürlich einfach eine schwierige Zeit, ne? Also ist dann, vor allem, wenn man das dann irgendwie einstellen muss, weil man wirklich merkt, das geht halt nicht mehr, das ist halt echt bitter. Aber du hast ja dann dein Glück in die eigene Hand genommen, du hast ja auch gerade was von dem Team gesagt, du hast ja schon die richtigen Farben an, du hast nur das falsche Logo drauf.
Ja, also auch Fun Fact zu dieser Stelle, diese Mini-Website, die ich mal gebaut habe, da sind 2 Artikel viral gegangen von diesen 30 Tagen. Ja. Nummer 1 war, dass es gab ein Team U ab 18 Seite in
CS-Youporn,
glaube ich, war es. In CS, die wurden dann gebannt oder so. Das war dann natürlich Big News, ist super viral gegangen, klar. Und das zweite war ein Meinungsartikel von mir. Als Schalke in den E-Sports oder in die EOLCS eingestiegen ist, habe ich einen Artikel geschrieben, warum Schalke mit diesem Roster absteigen wird. Und es ist wirklich so passiert. Und dann, als dann The Shotcaller eingestellt werden musste, hatte ich kurz vorher ein Interview mit Nico gehabt. Das war so der GM von Schalke zu dem Zeitpunkt. Und er meinte so, ach ja, schade, dass es nicht klappt. Aber übrigens, wir suchen jetzt neue Leute. So. Und dann bin ich zum glorreichen FC Schalke 04 eSports gekommen. Genau vor Corona. Und
ganz bitter. Also ich möchte nur eine kurze Sache dazu sagen. Johannes, es gibt kein Schnipsel, wo man, das Blau ist schon sehr grenzwertig. Wenn man das Logo erkennt, kannst du keinen Social Media Post daraus machen. Nicht, solange mein Name mit diesem Podcast irgendwas.
Nein, wir photoshoppen das. Wir photoshoppen ein anderes Logo.
Können wir dann einfach so ein richtig fettes BVB-Logo drüber machen?
Oh nö.
MSV-Logo drauf, Junge.
Wenn dann bitte Werder-Logo. Wenn dann bitte Werder-Logo. So viel Zeit muss sein.
Okay, aber jetzt, ich will noch mal kurz, also pass auf, Schalke, ne?
Ja.
Habe ich 100-mal gesagt, werde ich immer wieder sagen. Haben wir auch beim Observer auch früh mit den Leuten noch zusammengesessen, als sie dann meinten, ey, wir wollen was machen, wie machen wir es und ne, was am besten. Ne, haben es ja dann wirklich gut gemacht. Also Abstieg ja, aber was ich halt bis heute einfach absolut grandios geil finde, ist dieses ne, More Than Ever, dass sie einfach gesagt haben, okay, so das hat jetzt nicht funktioniert, aber wir bleiben jetzt einfach am Ball und wir machen das, weil wir haben das jetzt committed. Und ich fand, das war richtig geil. Also ich habe mit dem Verein auch natürlich nichts zu tun. Klar, ist ne Ruhrgebiet, so wenn's hart auf hart kommt, supportet man das. Ne? Aber tatsächlich fand ich diese Einstellung einfach mega. Deswegen fand ich es umso beschissener eigentlich und eigentlich richtig schade, dass das ja natürlich dann für den richtigen Fußball in Anführungsstrichen, dass sie halt ihr E-Sports-Team aufgeben mussten. Ne? So, aber die haben das gut gemacht. Nee. Also hands down, das war einfach gut.
Das war wirklich auch für mich am Ende des Tages sehr, sehr überzeugend natürlich, dass dann Leute wie Tim Reicher dann auch nach dem Abstieg am Ball geblieben sind und gesagt haben, nee, jetzt erst recht und dann auch den Wiederaufstieg forciert, auch mit tollen neuen Talenten dann gearbeitet sind das einfach mit Ernsthaftigkeit rangegangen im Vergleich zu vielen anderen traditionellen Sportteams, die ja auch zu dem ähnlichen Zeitpunkt in League of Legends eingestiegen waren damals. Und das hat mich dann natürlich auch in den Gesprächen letzten Endes überzeugt. Und es war dann eben auch in der Arbeit bei Schalke, kann ich das nur so genau wiedergeben. Da war wirklich sehr, sehr viel Herzblut. Da war auch sehr viel Unterstützung von Seiten des Hauptvereins. Wir haben dann natürlich auch ein paar Mal gedreht. Ich habe ein paar von den Leuten da kennengelernt. Und klar fehlt dann manchmal so der eigene Bezugspunkt, aber die Passion dafür, das zu unterstützen, war immer hundertprozentig gegeben. Und das muss man wirklich dem Verein zugute schreiben. Natürlich auch da bitter, wie es dann geendet ist. Aber Thema passendes Timing zum Exit. Also auch da, ich weiß nicht, ob du heute noch 26,5 Millionen für einen LEC-Slot bekommst. Also perfektes Timing.
Du hast vollkommen recht. Ich kann mich der Sache nur anschließen. Der Gedanke, den du hast, Chris, dieses man bleibt dran und die haben es dann nochmal probiert, das ist mir so im Kopf geblieben, für immer eingebrannt, also so positiv, weil es einfach mal zeigt, dass man kann auch mal hinfallen und wenn man aufsteht, auch im E-Sport, kann man das hinkriegen, wenn man da richtig Gas gibt. Und dann deswegen ist der Exit, für mich ist dieser Exit einer der besten Exits auch verdienterweise, weil da wirklich auch wirklich Vollgas gegeben worden ist. Und ja, schade, dass sie raus sind, aber dennoch eigentlich ein guter Business Case, zum Erzählen.
Und ich bin bei Darius, ne? Also ich glaube, du musst natürlich gucken, wo kriegst du das heute noch, ne? Also das ist halt echt, also das waren die falschen Gründe, es war gutes Timing. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört doch einfach in die Folge mit Tim rein. Der Johannes verlinkt die bestimmt unter diesem Podcast. Ja, ich muss nämlich gerade schon wieder lachen, weil ich erinnere mich noch an so Snippets, also an so Geschichten, die Tim halt erzählt hat, auch zu seinem Übergang zu Schalke. Und ich wiederhole das jetzt nicht mal. Aber das ist halt, ich muss schon wieder grinsen. Also jetzt habe ich wieder Freude in mir, ganz viel. Noch mehr als vorher. Aber du warst Head of Content, ne? Das heißt, du hast alles an Content gemacht für das E-Sports-Team?
Mhm, genau, also Social Media, YouTube, viel Kommunikation natürlich auch am Ende des Tages gemacht, so diese ganzen Statements und so. Ich habe sogar das Jersey für 2021 designt. Also ich durfte mich da kreativ voll ausnehmen. Auch diesen Sweater beispielsweise. Das ist übrigens ein One-of-One, ja. Also ich trage offiziell Mode, die niemand anderes trägt. Okay. Weil den haben wir zum Ende der 2021-Saison dann designt und dann stand halt fest, dass verkauft wird und dann haben wir es nicht mehr in die Produktion gegeben. Aber okay. Genau, also da durfte ich mich richtig ausleben. Ich durfte vor allen Dingen auch einige Leute einstellen, also Shoutout an Erik, an Alex, an Leon, die haben da wirklich einen fantastischen Job dann eben auch gemacht und ich weiß noch bei einigen Teams und gerade so bei traditionellen Sportteam natürlich, da erwartet man ja, dass da sehr konservativ auf das Thema Social Media geblickt wird und wie man mit der Brand umgeht und wir haben einfach rausgehauen, wirklich. Also die miesesten Shitposts wurden da rausgehauen. Alles natürlich noch jetzt nicht komplett unter der Gürtellinie, aber es war halt so für einen traditionellen Fußballverein, könnte das niemals posten, was wir damals rausgehauen haben. Aber es war halt auch geil. Und wir sind dann, ich weiß noch, weil Schalke war ja immer sehr erfolgreich, aber sie haben ein bisschen zu wenig mit der Brand gemacht. Und dann sind wir von, ich glaube, wir waren so ungefähr Platz 8 in der Liga, was so YouTube und Social Reach anging. Und klar, wir hatten Forgiven, wir hatten Miracle Run, wir hatten viele Faktoren, die für uns gesprochen haben. Aber wir sind dann auch am Ende 2021, wo wir nicht diese ganz krassen Storylines hatten, immer noch auf Platz 3 in der Liga gewesen. So. Und das war schon so von Platz 8 auf Platz 3. Das war sehr, sehr cool zu sehen, das Wachstum auch. Die Community war da voll hinter. Und der Miracle Run war natürlich eine einmalige, besondere Storyline. Ne? Also für die es nicht wissen, wir waren also Spring Split waren wir schon vor den Playoffs rausgeflogen, ich glaube 8. Platz oder so, nachdem Forgiven nach 3 Wochen gesagt hat, tschüss, ich gehe zurück nach Griechenland. Dann Sommersplit begann auch absolut krude und wir sind irgendwie, ich glaube 0-7, 0-8 gestartet, dann waren wir irgendwie 1-10 und dann hat Gilius gesagt, nee, Leute, der Split ist noch nicht vorbei und dann haben wir 7 Games in Folge gewonnen. Der Miracle Run war geboren, wir sind durch die Playoffs, erste Runde SK 3-0 geklatscht und dann war ein Game oder ein Match for Worlds, wie immer bei Schalke, leider Schluss gegen Mad Lions, aber das war sehr, sehr cool, das war sehr, sehr besonders.
Wie war das für dich, dann, also aus dieser Beobachterrolle, dann in ein bestimmtes Team zu gehen?
Du lernst natürlich, es ist erstmal krass, wie wenig eigentlich bei diesen Teams an Staff da ist, um ehrlich zu sein. Also, und das gilt jetzt für alle Teams, oder fast alle Teams so. G2 hat sehr, sehr viel Staff, aber ansonsten ist wirklich so, jeder hat im Grunde 2-3 Jobs auf einmal im Zweifelsfall, gerade wenn es im Bereich Social Media oder Content oder sowas ist. Und das bedeutet einerseits super viel Freiheit natürlich, aber natürlich auch eine gewisse Workload so. Und natürlich dann diese ganzen Regularien oder Sachen, die von Riot kommen, die hatte ich jetzt nicht so auf dem Schimmer. Also du hast sehr klare Paradigmen, was so Voicecoms beispielsweise ist wahrscheinlich das wichtigste Format für jedes Team. Das darfst du aber erst releasen, wenn Riot ihre eigenen Voicecoms released haben. So. Das ist natürlich schon mau. Gerade wenn Riot immer erst so am Mittwoch released und am Freitag wieder Spieltag ist, ist immer so. Ja. Und genau, also solche Geschichten, die hatte man natürlich vorher nicht auf dem Schirm. Aber gut, das sind dann ganz normale neue Sachen, mit denen man sich dann handelt. Der direkte Kontakt zu den Spielern war ja durch die journalistische Zeit eigentlich schon die ganze Zeit da. Und ja, man muss sich so ein bisschen an den Arbeitsablauf dann so gewöhnen. Aber ansonsten war das jetzt keine große Umstellung zum normalen Bürojob, außer dass sich die Zeit ein bisschen verschieben, weil um 11 Uhr ist noch niemand im eSports Gaming Office.
Wie ging es dann weiter für dich?
Ja, genau, dann hat Schalke verkauft, dann bin ich zu Fellow Kids gewechselt, das ist so die führende Agentur für eSports Social Media, die machen die Worlds Coverage mit, die machen LEC Coverage, verschiedenste Coverage von verschiedensten Riot-Titeln und auch ein bisschen so Telekom und ja, andere große Kunden dann. Und das hat viel Spaß gemacht. Das war halt, ich wurde dann dazu geholt fürs Thema TikTok für die LEC. Und ja, das hat dann einfach leider nicht so geklappt, wie ich mir das dann auch letzten Endes vorgestellt habe, wie Riot sich das vorgestellt hat. Da waren einfach so ein paar ja, Differenzen, wie man Content im neuen Internet so publiziert und was man darf und was man nicht darf. Also ganz kurz, ich durfte einfach keine Sounds benutzen, weder von anderen Accounts noch selber hochladen. Und das war auf TikTok dann so ein bisschen kontraproduktiv.
Was?
Ja, ja. Weil es war ein Brand-Account so und wir durften das nicht riskieren. Und da habe ich so gesagt, ja, aber also Bundesliga-Brand-Account macht das auch und so jeder Brand-Account macht das. Nee, das darfst du nicht. Also, okay, schade. Ja, und dann habe ich so mit der Zeit festgestellt, dass halt so, also Agentur ist cool, wenn man an den richtigen Projekten, an den richtigen Jobs arbeiten darf, aber wenn man dann eben so, ja, Blockaden letzten Endes bekommt, ist es halt sehr schwierig und ich bin so ein Mensch, der schon viel Freiheit dann auch will bei dem Content, bei den Sachen, die ich da publiziere und das war dann halt einfach leider nicht gegeben und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann passt halt an der Stelle auch nicht und dann habe ich erstmal Pause gemacht.
So, das war März, ne? Genau. Also zeitlich, einmal zur Einordnung.
Ja.
Da sind wir so Anfang 2023.
Genau.
Also alles noch gar nicht so lange her.
Ja.
Dann hast du dir einen Break genommen.
Und dann habe ich Geburtstag gefeiert und Alex, mit dem ich ja bei Schalke zusammengearbeitet hatte, war dann auch da am Start und hat so gesagt, ja Mensch, was machst du denn als nächstes? Fängst wieder beim Team an oder machst wieder Journalismus? Und ich so, ach, keine Ahnung, ich spiele die ganze Zeit Yu-Gi-Oh!, ich lese die ganze Zeit Manga, schaue Anime, wäre doch voll witzig, also wirklich so im Hype, so wäre doch voll witzig, so einen Laden dafür zu machen. Und dann ein paar Tage später flitze ich mich auf die Couch, schaue einfach auf ImmoScout, hey, was gibt's hier an Locations? Weil hier im Osten gab es halt auch kein Trading Cards Game Store zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann habe ich halt hier die Location gesehen. Und das ist so 5 Minuten von mir zu Hause entfernt und direkt gegenüber von der HTW. Das ist so eine Uni mit 10.500 Studenten, Deutschlands größten Game Design Studiengang. Da sind wohl ein paar Nerds, habe ich gedacht. Und ja, das war ist eine sehr, sehr coole Location. Und dann habe ich mich darauf beworben und gesagt, hey, ich möchte hier einen Manga- und Trading-Card-Game-Store eröffnen und habe das dann Heaven's Door getauft und dann nach so einer 4-5-monatigen Gründungsphase stand da auch der Laden und dann habe ich im Dezember 2023 das Heaven's Door eröffnet.
So, warum Heaven's Door?
Heaven's Door ist eine JoJo's Bizarre Adventure-Referenz, also Shoutout an alle, die sehr guten Anime-Geschmack haben. Und genau, darauf basiert auch das Logo letzten Endes. Und ansonsten finde ich, also klar, alle, die die Referenz verstehen, freuen sich einen Ast ab. Aber ich glaube auch, dass der Name an sich schon viel Aussagekraft hat und passt zu dem Thema, weil man sich ja in eine Stätte begibt, die den persönlichen Wünschen entspricht, wo man gerne hin will, wo man eben ja so einen kleinen Kartenspiel- und Manga-Himmel vorfindet. Und diesem Namen, diesem Ruf soll das Heaven's Door natürlich auch gerecht werden. Das ist mir sehr wichtig. Ich setze da viel Auge auf Qualität. Aber genau, deswegen Heaven's Door.
Jetzt führ uns einfach mal durch diesen Prozess. Also ich, weißt du, ich, also im Vollsuff sagt man das, auch im Halbsuff. Ich sag das auch nüchtern, dass ich das immer noch prüfe. Ich kann mich ja halt nicht auf einen Ort committen, weil ich, ne, nicht weiß, wie lange ich hier bin. Ich, ne, hab das schon mal gesagt. Ich träume immer noch mal von diesem Laden, weil die ja einfach mehr Kulturzentren sind als reine so Point of Sales. Ne? Also es geht ja schon darum, sich da auch zu treffen und so ein bisschen mit Menschen auch zu interagieren, etc. Du hast gesagt, 4-monatige Gründungsphase. So, jetzt hast du für dich den Entschluss, du hast jetzt die Immobilie gefunden und sagst, ja, ich mach das jetzt. Ey, und dann was? Aber du brauchst ja Produkt, du brauchst ja schon ein Konzept. So, kannst du einmal ein bisschen einfach darüber sprechen?
Ja, also ich meine, es kommt aus so einem fast schon deutschen Gen, dass man immer gerne meckert und alles besser machen will, gefühlt. Und also ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon sehr viel in anderen Läden gespielt. Und da gab es für mich beispielsweise immer den Kritikpunkt, viele Läden in Berlin, das haben es mittlerweile auch viele geändert, glücklicherweise, aber zu dem Zeitpunkt hatten viele so Bierbänke und Biertische. Und diese Bierbänke sind dann immer original so groß, dass anderthalb Matten drauf passen. Das heißt, ich habe eine schöne Matte, mein Gegner hat eine schöne Matte und wir sehen eine von diesen Matten, weil die andere wird überdeckt. Bierbänke sowieso tot für mein Gamerkreuz. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will ordentliche Tische und ordentliche Stühle. Number one. So, number one. Ja. Und dann halt alle Punkte aufgelistet, wo ich dann natürlich auch anderweitig noch mich hervorheben will im Vergleich zu anderen Läden oder wo ich einfach originelle, coole Ideen habe, wie man auch die Community an sich binden kann. Content war natürlich auch ein wichtiges Thema da. Also beispielsweise habe ich gesagt, okay, ich will von jedem, der bei uns ein Turnier gewinnt, mache ich ein Polaroid-Foto, der unterschreibt das dann nochmal, da unten stehen dann die Daten, welches Kartenspiel, welches Datum das war und so weiter. Und das hängt dann bei uns im Eingang. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Turnier gewonnen hast, dann bist du auch repräsentiert im Heaven's Door beispielsweise. Und solche Faktoren habe ich dann runtergeschrieben. 35 Seiten, 40 Seiten Businessplan waren es dann am Ende des Tages. Ich hatte schon einen Kumpel, der hat so über Card Market ein bisschen online immer verkauft und hatte dementsprechend schon Zugang zu Großhändlern. Das heißt, dann konnte ich mir seine Login-Details einmal ausleihen und mir die Preise halt anschauen, Kalkulationen machen und dergleichen. Habe das nochmal mit einem Businessplaner auch gegengecheckt. Ja, und der Rest war dann halt einfach, okay, das ist jetzt die Immobilie, so ist die geschnitten, so sieht der Grundriss aus, wie will ich die designen, will ich dir eine Wand durchschlagen, ja oder nein, und genau, das ist dann so ein bisschen wie Sims spielen oder Animal Crossing, weißt du, du hast halt eine Location und darfst sie selber designen, voll geil, also hat mega Spaß gemacht und dann, ja, geht's dann natürlich so an Sachen wie Wände malern und Möbel aufbauen und so, aber das ging dann alles relativ leicht, also auch der Kontakt herzustellen zu den Manga-Verlagen beispielsweise war relativ easy. Ich hatte super viel Glück, Shoutout an Minano Koen aus Trier, das ist so ein großer Manga-Laden dort, der hat mir super viele Tipps gegeben, weil das auch so ein relativ junger Gründer noch war, so der dann auch happy war, einfach zu hören, hey, da will ein neuer Laden aufmachen, ich gebe dir gerne Starthilfe oder Tipps, wie du es von Anfang an besser machen kannst. Und genau, so ist das dann über die Monate dann alles zusammengeflossen. Natürlich Kreditbeantragt bei der KfW war auch ganz wichtig. Und auch nochmal wichtig, Shoutout an dieser Stelle an den deutschen Staat für den Gründerbonus. Den habe ich nämlich auch bekommen. Das war sehr cool. Also habe dann nochmal 6 Monate Arbeitslosengeld extra bekommen, dass ich mir die ersten 6 Monate kein Gehalt auszahlen musste, was auch wichtig war. Also
mega gut.
Ohne diesen Gründerbonus wäre schon finanziell deutlich schwieriger bis jetzt und man meckert immer gerne, aber ich finde, an der Stelle darf man auch mal Dackel sagen. So.
Absolut.
Ja.
Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel du darüber reden willst oder kannst, ne, aber wie viel Kapital fließt denn in so einen Laden
anfänglich? Also ich habe 30.000 Eigenkapital reingebracht und 25.000 Kredit aufgenommen. Also 125.000 hat sozusagen das Startkapital gebraucht. Also ich habe nicht alles aufgebraucht natürlich, aber man will sich auch ein bisschen Puffer lassen. Aber das war dann so die Summe, die vonnöten war. Und genau, das...
Das ist schon eine Stange Geld, ne?
Das ist schon eine Stange Geld auf jeden Fall, ja. Aber
selbst die 30 Eigenkapital... Also die muss man auch erstmal reinschießen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann natürlich alles so Ersparte gewesen aus den Schalke- und Agenturszeiten und natürlich auch noch ein bisschen Hilfe von Mama so, ganz klar. Und ja, das war dann natürlich schon ein Commit, aber also du meintest ja, du denkst dann auch ohne Halbsucht über solche Sachen nach. Aber ich denke mir bei solchen Sachen dann immer, also mich catchen halt solche Ideen, Und natürlich, wenn man dann jetzt so, also eine Website zu bauen, kostet jetzt nicht groß Geld. Das sind so, keine Ahnung, 100 Euro vielleicht, dass du wirklich an Kapital reinstecken musst und der Rest ist Zeit und Arbeit. Aber so 125.000, das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Da muss ich mir auch dreimal überlegen, ob ich dann auch nach 2 Monaten noch an der Stange sein will. Aber ich habe dann für mich gesagt, ey, das klingt wieder nach so einem besonderen und kreativen Projekt und das wird auf so viele Arten und Weisen super hart und super anstrengend, aber auch so neu und interessant und ich werde so viel Neues dann auch für mich lernen. Ich will das jetzt machen. Und wenn ich dann das dreimal durchgedacht habe und gesagt, nee, ich will das machen, dann mache ich das dann halt auch und dann abwarten. Ne? Dann schaltet auch irgendwann bei mir so ein bisschen das Risikoverständnis ein bisschen aus.
Ja, aber ich glaube, zum gewissen Punkt muss das vielleicht auch so sein. Das ist ja nicht leichtsinnig. Also du hast jetzt nicht gesagt, ich nehme das Geld und ja, ich guck mal, ob, ne, also mal schauen, ob es irgendwie überhaupt klappen kann, sondern da war ja schon, ne, du hast ja gesagt, 40 Seiten Businessplan, da war ja auch schon, da waren ja Gedanken drin, da waren ja Kalkulationen drin. Also das hast du ja nicht, ist ja nicht dumm. Mhm. Ich glaube, ich mag den Vibe dieser Läden einfach. Also ich gehe unheimlich gern in halt Trading Card Shops tatsächlich. Ja. Weil du einfach, weiß nicht, ich habe das jetzt auch bei Bleeker Trading in New York, war das ja auch so, ne, so super bekannt, muss ich einmal sehen, wenn ich da bin, bin da rein und dann vorne so ein, echt so ein richtig kleiner Verkaufsraum und einfach viel so Platz zum, ne, so zum Abhängen für Events, zum einfach Tauschen und so, also wirklich dieses Gefühl von, du triffst dich einfach mit Gleichgesinnten, also diese, das ist ja wie gesagt so wie so ein Kulturzentrum, ne, und ich finde, das ist ganz besonders, du siehst auch, wenn das jetzt in Richtung, also Sportkarten geht und alles, was Tops so macht, das wird auch gepusht gerade, offensichtlich von Tops. Also man kriegt jetzt immer mehr mit. Jetzt gab es die Rip Nights, weißt du, wo die dann in Läden noch irgendwelche Celebrities mitgebracht haben und Sportler und dann da Sachen aufgerissen haben, einfach so als Events. Also diese, und es gab auch, glaube ich, mal ein Statement dazu, ich glaube, von Ruben selbst, also dem, ne, dem CEO von Fanatics, dem Tops auch mitgehört, also in diesem Konglomerat, dass sie halt einfach diese Local Stores wieder pushen wollen. Und ich finde das halt auch richtig gut. Also ich mag das einfach. Ne? Wir haben hier so ein, ich glaube, Comic Planet, Planet Comic, bin ich nicht ganz so oft, ist aber auch dann auf TCGs fokussiert. Da wollte ich nämlich einfach mal irgendwie mal spielen gehen. Aber ich mag den Vibe dieser Läden einfach. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Deswegen ist das so, deswegen spielt mir das auch immer so ein bisschen im Kopf, weil ich bin da einfach gerne. Ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich selber machen muss. Ich finde den Gedanken schön, ich entertain das gerne. Ne, weil das ist so ein bisschen Contribution, aber das ist ja ähnlich wie bei dir. Ich hab ja auch gesehen, ne, so, das war ja das Bloomborough-Event, ich konnte leider nicht hin, aber du machst ja diese Veranstaltungen, du hast ja viele Turniere. So, ist einfach schön, dass sich die Community an einem Ort sammeln kann. Das ist so back to the, einfach so richtig back to the roots.
Ja, also das ist auch was ganz Besonderes, auch im Vergleich gerade zur E-Sports-Zeit, wo dann einfach sehr viel digital stattfindet in den Communities, ist halt natürlich auch nochmal ein Unterschied. Du hast deutlich weniger Toxicity IRL als im Game. es ist einfach auch sehr cool zu sehen, wie viele Schichten oder wie viele Bereiche der Gesellschaft mittlerweile TCGs und natürlich auch Manga und Anime mittlerweile abdecken. Ne? Also so als ich groß geworden bin, da war, klar gab es so diese RTL 2 Phase mit so Dragon Ball und alle haben Pokémon geschaut, Dragon Ball, Digimon, Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Und dann, als ich so 13, 14 war, war es unfassbar uncool, Anime zu schauen. Das war das Uncoolste, was du machen konntest. Wer macht denn sowas? Und das hat sich auch wieder komplett gedreht, ja. Also die Sportler von heute, so dein Julian Brandt oder dein Karim Adeyemi, die haben beide One Piece Tattoos. So, die sind halt auch voll da drin. Viele von denen zocken natürlich auch gerne TCGs. Und du hast dann halt Leute, die bei mir im Laden, die spielen seit 20, 25 Jahren Magic. Und du hast Leute, die haben jetzt vor 3 Monaten angefangen. Und
das sind die Leute, mit denen ich früher gespielt habe. Ich habe vor 25 Jahren Magic gespielt, ungefähr. Tatsache. Ja, geil. Ja. Und ich gehe übrigens heute auch bei uns in die Spielzeit. Liebe Grüße gehen raus. Nämlich heute, habe ich das heute schon erzählt? Habe ich schon erzählt, glaube ich, ne? Geht nachher. Ich habe den Termin noch separat gerade abgemacht. Der Lukas, der da habe ich gesagt, ey, ich brauche heute ein bisschen Beratung und wir müssen mal ein bisschen länger quatschen. Ich muss mit der Frau Karten kaufen gehen.
Ja. Was spielt ihr?
Magic und Lokana, beides. Also der Urlaub ist jetzt sozusagen geblockt dafür. Ja, 9 Tage. Geil. Wird gegrindet.
Bei mir mal gespannt.
Ich auch. Ich bin auch richtig hyped jetzt. Chris, ich hab's dir ja gesagt, wenn ich anfange, das ist immer gefährlich. Leider ist, ich wusste ja, hab ich dir damals schon gesagt, es wird irgendwann passieren. Ich merke, ich komme der Sache immer näher. Ich kann mich nicht mehr dagegen wehren. Das ist ja auch immer so eine Zeitsache auch und bei mir vielleicht auch eine Sorge vor Geld. Wenn man einmal ins Loch reinfällt, dann kommt man auch nicht mehr raus. Und ich habe jetzt schon richtig Bock, heute Geld auszugeben. Das ist halt echt so ein Thema, wo ich denke, weiß ich noch nicht. Ich habe gerade überlegt, wie viel Geld gebe ich heute aus? Dann habe ich gedacht, egal, wir gehen jetzt erstmal hin. Und naja, mal gucken.
Ja, du musst ja auch nicht viel Geld ausgeben. Du holst dir Starterdecks und dann spielst du ein bisschen. Du musst ja erstmal das Spiel verstehen. Also gerade bei Locana, so doof ja. Das klingt. Da kommst du mit einem Starterdeck, bist du echt gut dabei. Holst dir irgendwie die drei aktuellen, dann könnt ihr auch ein bisschen durchrotieren. Und dann kannst du schon spielen. Und dann fängst du irgendwann an, einzukaufen.
Ja, aber ich bin so ein Typ, der hat schon eingekauft für die Zeit danach. Ja. Das ist halt, wie es ist. Das brauche ich mir auch gar nicht vormachen. Da kann mir jemand sonst was empfehlen. Ich weiß ja, wie ich bin. Ich schütze mich ja in der Regel vor mir selbst.
Du musst nur aufpassen, dass du dir nicht zu viel Kohle ausgibst für Dinge, die du dann am Ende gar nicht spielst, weil es doch nicht dein Stil ist oder so.
Ja, das wäre
dann sind es natürlich schön, dass du die Karten hast, aber weißt du, wenn du die nicht brauchst, ist halt nicht so geil.
Ja.
Wenn du noch, ne, First Chapter, First Edition Prints und so brauchst, ich hab noch was hier, ne?
Ah, okay. Ja, ich brech bei dir ein.
Kommst du mal vorbei. Ne, hab ich noch nicht zu Hause.
Aber das ist ja auch genau das Ding, so, es ist super günstig anzufangen. Aber der Strudel, das ist ja, wenn man dann High-Rare spielen möchte. So. Du kannst alle möglichen Decks für so, weiß nicht, also je nach Kartenspiel ist ja unterschiedlich, aber sagen wir mal so 200 € für so ein Competitive-Deck sollte dich in den meisten TCGs schon relativ weit bringen. Aber dann willst du es natürlich blinked out haben. Ne? Ich spiele beispielsweise, warte mal, wir machen jetzt eine Transition. Dennis, ich mache extra für dich den Hoodie aus.
Nice. Er zieht sich nackt aus. Ihr seht das gerade noch nicht, aber ich hoffe, wir haben Snippets.
Das ist ein Video. Nackt.
Nice. So, vom Thema E-Sports auf Trading Card Games.
So ist gewechselt.
Ja, ich beispielsweise spiele am liebsten altes Yu-Gi-Oh! Und das Schöne daran ist, du kannst halt jedes Competitive Deck, das beste Deck des Turniers, kannst du für so 20, 30 Euro bauen. Aber du kannst es halt auch für 2000 Euro bauen, wenn du Bock hast. Weil die Karten dann einfach ein bisschen glitzern. Und das ist halt der ewige Strudel, der einen dann nie wieder loslässt.
Fairerweise habe ich mich auch bei Locana. Und also ich möchte einmal kurz klassifizieren, bevor ich gleich von irgendwelchen Leuten, die mit Locana zu tun haben, auf die Nase bekomme. Für mich ist Locana noch ein ganzes Stück günstiger als Magic. Ja. Das war deutlich. Ich möchte trotzdem sagen, als ich mir jetzt Decks gebaut habe, habe ich mich schon echt mal auf den Hintern gesetzt, was auch teilweise jetzt schon ein paar Locana so ne First Chapter Karten kosten. Und ich habe die ja alle zum Glück. Aber ich habe nochmal gesagt, boah, krass, also ich musste mal ein, zwei Karten nachkaufen, ne, auch also gute Karten nachkaufen. Das geht schon echt schnell mit der Preisentwicklung, ne?
Mhm.
Also da gibt's jetzt schon Karten, also und keine Ahnung, das hatte 40, 50 Euro für eine Karte, das finde ich halt schon echt viel Geld, ne? Wenn du überlegst, wann die rausgekommen sind. Aber ja, jetzt bevor wir jetzt uns hier voll in dieser Thematik verlieren, ne? Kannst du einmal vielleicht kurz beschreiben, also worauf spezialisierst du dich jetzt? Mangas und natürlich Sammelkarten, also TCGs. Jetzt hast du ja gesagt irgendwie, hast Yu-Gi-Oh! Erwähnt. Ich weiß, dass du ja diese Pre-Release-Events halt machst von Magic. So, hast du, wo dich dein Fokus und wo ziehst du irgendwie Grenzen?
Also am Anfang war eigentlich die Devise, es soll 50-50 sein, so Manga und Trading Card Games, auch aus finanzieller Sicht, weil Manga, wir haben in Deutschland das Buchpreisbindungsgesetz und dadurch muss Thalia Amazon zum gleichen Preis anbieten wie ich als kleiner Laden, ist top. Ich kann Manga zurückschicken und bekomme mein gesamtes Geld zurück, top. Das hast du halt bei Trading Card Games nicht, diese Risikoabsicherung. Aber natürlich mittlerweile machen Trading Card Games, ich würde sagen, mindestens 90% meines Umsatzes aus. Also das hat sich dann natürlich schon sehr krass in die Richtung entwickelt einfach, weil damit dann letzten Endes Geld zu machen ist. Natürlich mein großer Fokus sind dann Turniere am Ende des Tages auch, um die Leute dann auch in den Laden zu bringen. Ich bin ja auch sehr, sehr weit östlich und südöstlich in Berlin, das ist für viele auch eine Reise. Und dann muss man halt besondere Events hosten, damit dann die Leute auch rumkommen. Und am Anfang, so wie gesagt, mein persönlicher Background war halt Yu-Gi-Oh! Als Kind immer extrem viel gespielt, natürlich auch den Anime mitgenommen und auch immer, also das Kartenspiel halt gespielt. Und ich weiß, wie das Pokémon Trading Card Game funktioniert, aber ich bin dann durch den Laden sozusagen zu Magic und zu One Piece auch gekommen, also diese dann auch wirklich zu spielen und zu verstehen und auch die Communities kennenzulernen. Vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle, ich hatte halt tatsächlich als Kind eine sehr negative Haltung zu Magic-Spielern, weil ich als Kind zweimal die Erfahrung gemacht habe mit so 13, dass ich auf dem Schulhof gespielt habe und dann so, weißt du bist so Siebtklässler, Achtklässler und zockst dann so dein Game und kommen so Elfklässler vorbei und meinst, ich spiele so ein Kinderspiel namens Yu-Gi-Oh! Spiel mal ein richtiges Kartenspiel wie Magic. So. Und das ist mir zweimal passiert. Da habe ich gesagt, ey, geht mal weg. So. Aber da kann ich auch zu sagen, also meine Meinung zu Magic-Spielern vorher und nachher nach dem Laden hat sich 180-Grad-Wende gemacht. Also es ist sogar die angenehmste Community, würde ich sagen, aus allen. Ja, und genau, dann so natürlich persönlicher Fokus Yu-Gi-Oh!, aber dann habe ich schnell gemerkt, okay, One Piece gerade extrem im Hype, die Leute wollen unbedingt die Produkte haben. Ich habe zu OP06, also zum sechsten Set, das war das erste, was ich vertreiben konnte, das waren Preise, also meine Güte, da habe ich gut Reibach gemacht. Das hat auch wirklich den Laden am Anfang sehr gepusht, glücklicherweise. Und natürlich, Magic entwickelt sich einfach sehr, sehr konstant und sehr positiv. Also das ist, wie ich ja meinte, eine sehr dankbare, sehr angenehme Community. Jetzt haben wir den ersten Regional Championship Qualifier gehostet. Auch da waren die Leute super glücklich, dass es wieder Turniere dieser Art in Berlin gab. Und das wächst einfach die ganze Zeit sehr, sehr beständig. Und das macht dann natürlich auch super viel Spaß. Und deshalb würde ich sagen, mittlerweile von den, wie gesagt, so 90% des Umsatzes geht über Trading Card Games und davon machen wahrscheinlich 80% aus über One Piece und Magic und der Rest der Kartenspiele sind dann unter diesen letzten 20%, also Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Lorcana, bisschen Digimon, genau.
Ja, das ist doch geil. Wie viel Platz hast du bei dir im Laden? Also Turniere, für wie viele Leute kannst du füllen?
Also ich habe 90 Quadratmeter auf drei Räume verteilt. Ich habe halt einen sehr opulenten Eingangsraum, wo niemand sitzen kann, sondern den man einfach nur bestaunen soll sozusagen. Und ich habe dann tatsächlich Sitzplätze jetzt für 50 Personen. Da habe ich das jetzt gecapped. Ich habe am Anfang natürlich noch gehofft, dass es mehr werden können, aber da wird schon sehr, sehr kuschelig und da haben wir jetzt auch das Limit gesetzt, ja, 50 Leute.
Also ich habe mir natürlich dann oder euren Instagram-Account mal angeschaut. Ich hoffe, wir als Deutsche, du hast das vorhin so schön gesagt, wir meckern immer über alles. Ich fand jetzt alles, was du bisher gesagt hast, sehr geil. Vom Instagram-Account bin ich einerseits auch begeistert, andererseits fehlt mir aber eine Sache völlig. Ich bin jetzt der Noob hier in der Runde. Mhm. Ich bin derjenige, der sich überlegt, ob er mal in deinen Laden vorbeikommt. Und ich habe das Gefühl, ich kriege zu wenig Infos vom Laden. Also ich hätte mir sowas gewünscht wie einen Walkthrough oder mehr Bilder, dass ich verstehe. Also ich habe dann, wenn ich ganz weit runter scrolle und bereit bin, 40 Beiträge weiter runter zu sehen, gehen, finde ich einmal ein Bild mit Tischen, mit mehr Tischen. Und das als Noob, der in die Community rein will, begeistert mich natürlich, weil ich denke, okay, da sind mehr als vier Leute. Das heißt, ich fühle mich nicht unangenehm, wenn ich da hingehe und alle denken, wer ist der denn jetzt hier? Sondern ich bin in der Gruppe. Also das war jetzt mein einziges Feedback, weil sonst sieht es sehr nice aus. Aber ich hätte super gerne mehr gesehen von deinem Laden.
Also der erste Post, der gepinnt ist, links, also in der Mitte ist ja dieses Bloomberg-Event.
Da kannst du durchscrollen, ne?
Genau, da sollten noch so zwei, drei Bilder sein. Also das sollte ich auch nochmal updaten auf jeden Fall. Vielen Dank für das Feedback.
Ja, ich fände so ein Walkthrough halt mega geil. Also bewegt, ne?
Mal sehen, habe ich das als real? Nee, genau, ich habe bisher nur eine Roomtour auf YouTube gemacht, ja.
True. Okay, ja.
Aber ja, also, muss ich dann noch mal als Insta-Reel machen.
Ja, fände ich mega nice. Also ich hätte mir das jetzt auf jeden Fall angeguckt, um einmal mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Vielleicht sogar beim Live-Event, ne? Wenn die Leute gerade irgendwie in Action sind, dann kriegt man direkt die Stimmung noch mit eingefangen.
Ah, stimmt, ja.
Hätte ich auf dem Bloomberg-Event war auf jeden Fall viel los.
Das Bloomberg-Event war sehr, sehr krass natürlich. Also großes Shoutout an Wizards of the Coast, an Gina an dieser Stelle und natürlich auch Ultimate Guard, die haben ja auch und Inside, die haben ja viel mitgewirkt und zugearbeitet. Und es war natürlich brechend voll. Also wir waren, glaube ich, irgendwie so 60 Leute am Ende des Tages. Und ja, hat aber natürlich auch extrem viel Spaß gemacht. Also Aria Adams und Maxim haben da durch den Abend moderiert. Und viele auch, die so Power of Evil beispielsweise, die dann zum ersten Mal bei so einem Event dabei waren, hatten super gutes Feedback da und sich auch wohlgefühlt. Und ist einfach macht natürlich Spaß am Ende des Tages, wenn man so Events veranstalten darf, an denen die Leute natürlich auch grundsätzlich Spaß haben.
Ich treffe heute Gina im Call.
Ah, schön.
Übrigens auch Michelle und Danilo auch.
Ach so, ja, dann doppelt schöne Grüße.
Ja, kannst du mal schöne Grüße bestellen.
Ja, richtig aus. Ich werde sagen, dass wir heute wieder über TCG gesprochen haben und dass du heute bei uns warst. Nice.
Ja.
So. Über was wollen wir reden? Wir haben... Ich glaube, wir könnten, also mich würden halt total viele Sachen interessieren. Wie geht das für dich aus TCG-Brille weiter? Das wäre so persönliches Interesse tatsächlich. So, ne, der Markt wächst. Chris hat gesagt, hey, mehr Orte vor Ort findet der mega geil, aber ich glaube, es ist halt eben auch ein Bedarf da, der wächst. Ja. Groß-Events gibt es mehr. Auch das ist eine neue Sache, sage ich mal, in dem Umfang, in der Regelmäßigkeit.
Und ich sehe das kritisch, ne? Also, bevor du jetzt darauf antwortest, vielleicht schärfe ich das einfach nochmal. Ich glaube, dass du, weißt du, viele Leute haben gespielt, jetzt kam dieser Hype und jetzt spielen irgendwie gefühlt alle. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit Ravensburger sprichst oder wenn du mit ein paar von diesen Leuten sprichst, so gefühlt macht ja jetzt jeder eine Veranstaltung, jeder will die da irgendwie haben. Weißt du, also natürlich, das ist jetzt nicht so wie Counter-Strike damals eine Übersättigung per se, ne, weil du so viele Turniere oder so hast. Aber jetzt gerade vielleicht auch als Store-Owner, ne, wie guckst du denn auf diese Entwicklung, dass jetzt plötzlich alle überall immer irgendwie was machen? Also läufst du da, siehst du da eine Gefahr der Übersättigung oder ist das einfach egal, weil Leute einfach gerne spielen und die spielen einfach gerne viel?
Nee, tatsächlich sehe ich das genauso, weil also als ich den Laden eröffnet habe, habe ich natürlich eine komplette Konkurrenzanalyse von jedem Laden in Berlin gemacht. Und es waren dann, ich glaube, 6 Läden auf meiner Liste. Und seitdem hat vier Läden aufgemacht. Und ich weiß jetzt von 2 weiteren, die wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres in Berlin aufmachen. Das heißt, wir jumpen von 6 plus meinem Laden, also 7, auf 12, 13 innerhalb von einem Jahr. Und das ist natürlich schon wieder super sass. Also das ist sehr gefährlich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich durch diese Phase ohne große Probleme durchkomme, sag ich mal. Dass es dann eben keine krasse Übersättigung stattfindet und dass die Leute immer noch weiter zu mir kommen am Ende des Tages. Aber das ist dann natürlich eine Entwicklung, also es, ich weiß halt nicht, ob ich kann mir vorstellen, dass Berlin das hergibt, für 13 Läden genug Spieler dazu haben. Aber natürlich ist das schon nicht so geplant gewesen, auf jeden Fall von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich kann halt dann auch natürlich nur mein Bestes geben und die beste Location anbieten und die besten Turniere anbieten und mich mit der Community nochmal kurz schließen und Feedback einholen und da natürlich auch immer offen kommunizieren. Und was anderes kann ich dann ja auch gar nicht machen. Ich kann ja nicht irgendwie andere Läden sabotieren oder so ein Schmarrn.
Aber das ist am Ende ja einen guten Job machen, vor allen Dingen nah an der Community dran sein.
Die Frage ist ja nur, weißt du, werden die Events eng, in Anführungsstrichen. Und was ich damit meine ist, du hast gerade von Regional Qualifying gesprochen und so. Da gibt's ja auch nur eine begrenzte Anzahl. Also du kannst jetzt ja nicht anfangen und sagen, wir machen jetzt in jedem Laden einen. Ne? Oder vielleicht geht das, keine Ahnung, aber was ich glaube, ja, halt jetzt, du redest über die Gamescom-Laden, wir reden über die Comic-Con, man redet über ganz viele andere Events, wo ich weiß, dass das passiert, weil immer mehr Leute wollen diesen Content haben und du willst natürlich, idealerweise hast du ja irgendwann, da haben wir eine große Veranstaltung da, ne? Also immer irgendwie was Offizielles, ob das ein Qualifier ist, ob das, ne, ich glaube, jeder würde sich darum prügeln, so ein Lorcana-Challenge-Event irgendwie zu machen, was sie ja eigenständig gerade machen, ne? Also solche Dinge. Und da gibt's ja aber nur eine begrenzte Anzahl von diesen Events, aber es gibt natürlich jetzt viel, viel mehr Nachfrage, also viel mehr Leute wollen das vor allem aber auch hosten und bei sich haben und sich damit assoziieren. Das heißt, ich glaube, dass was da passieren wird, ist, der Markt wird sich halt ein bisschen ändern, ne? Und auch vielleicht die Einstellung dann von einigen Publishern der Spiele, weil du halt, weißt du, jeder will's, ne? Du hast plötzlich, ist das nicht mehr so ein, du hast deine Läden, die du immer schon hattest, wo sowas passiert, sondern plötzlich kommen mal einfach so viel mehr und alle zerren irgendwie an dir und wollen irgendwie dein Freund sein, weil sie mit dir Sachen machen wollen. So, das wird ja auch, würde ich vermuten, irgendwann nachhaltig mal den Markt verändern. Ne? Selbst wenn das irgendwie ums Pricing geht oder einfach darum geht, wer da was bezahlt oder was die Requirements sind. Also irgendeine Messlatte wird sich da ja auch verändern. Ne? Also ich bin da mal gespannt drauf. Und das sehe ich ein bisschen, ich finde das gut, aber ich gucke doch mit so einem kritischen Auge drauf, weil ja auch immer die Frage ist, weißt du, wie viele Leute bleiben auch wirklich? Ne? Wie viele kommen jetzt und bauen was Solides und wie viele springen halt wieder auf, weil es gerade Geld zu machen gibt? Ne?
Ja, und das Problem an der Stelle ist ja auch ein bisschen, oder nicht Problem, aber so klar, diese großen Ketten, die gibt's ja auch. Und die haben dann natürlich immer den Mega-Vorteil, weil die haben im Zweifelsfall die größte Location, die haben schon die direktesten Drähte zum Publisher. Mhm. Und die bekommen dann halt immer safe ihre Turniere. Und so die kleinen, von Einzelpersonen geführten Läden haben dann, sag ich mal, schon das größte Risiko, dann an der Stelle dann ausgebotet zu werden. So. Das fände ich halt schade, weil mir ist es trotz allem dann immer auch lieber, wenn dann irgendwie so ein Spiel für Musik ist von einer Person geführt und so, wenn dann solche Läden dann auch weiter ihren Support bekommen und ihre Unterstützung von der Community. Aber auch Thema Community, die Leute finden das dann natürlich auch im Zweifelsfall angenehmer, in den Laden zu gehen, wo sie wissen, okay, die Person ist dafür zuständig. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann kann ich mit der Person direkt darüber reden und ich muss nicht irgendwie zum Mitarbeiter, der dann nochmal mit dem Chef reden muss, der dann nochmal so die Ansprechstelle anhauen muss. Das ist halt auch gleichzeitig der größte Vorteil von solchen Läden. Aber klar, bei so einer Tournament Allocation, ich habe bisher keine Probleme gehabt, außer bei Yu-Gi-Oh!, wo ich, sag ich mal, Turniere nicht bekommen habe. Aber bei allen anderen war es halt so, also Magic, die Regional Championship Qualifier, da muss man sich halt sehr schnell drauf bewerben. Und dann die sich als erstes beworben haben, kriegen es dann. Und bei den restlichen, genau, so Lakana kann natürlich irgendwann sein, dass die dann sagen, okay, wir haben jetzt so viele Läden, so viel Auswahl, wir geben auch euch die Store Championship nicht mehr. Aber da hoffe ich dann natürlich auch, dass dann auf die vergangene Teilnehmerzahl geschaut wird, auf wie ist der Laden allgemein so in Berlin lokalisiert. Und dann ist der einzige für mich dann in Ostberlin, der das anbietet, ist ja auch wichtig. Und dass dann eben danach geschaut wird. Aber ja, ich bin dann immer noch zuversichtlich, dass wenn man dann einen guten Job macht, die Publisher das dann auch auf jeden Fall sehen.
Ich gehe jetzt mal kurz in ein paar Gedanken von der Veranstaltung, die wir planen. Und die habe ich ja noch niemandem erzählt. Ich spoiler das jetzt. Ich hoffe, niemand wird im Hintergrund sauer sein. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf euer Feedback. Wir werden ja mit der Gamescom LAN offensichtlicherweise, ein bisschen haben wir, glaube ich, schon den Podcast mal dazu gesprochen, auch was machen. Und in meiner Welt zum Konzept gibt es halt drei Bereiche: Competitive, Casual mit eigenen Decks und dann gibt es Super Casual. Du brauchst gar nichts mitbringen, du kriegst alles gestellt. Heißt wirklich Starter-Decks, Leute, die dich treaten, ne, sodass auch Leute rangeführt werden. Das ist so mein Wunsch. Ich komme ja von außen. Also ich bin ja auch nicht derjenige, der, klar, ich verstehe Trading Card Games, ich habe vor viel zu vielen Jahren gespielt, aber ne, ich bin ja nicht tief drin in der Szene, wie sie jetzt gerade tickt, auch wenn ich mich die letzten Monate sehr intensiv damit beschäftigt habe, fairerweise. Und der andere Gedanke ist, dass wir halt ein Gamescom-LAN-Event machen, also Turniere in den jeweiligen Games. Und wir arbeiten im besten Fall mit ganz vielen Shops natürlich auch dann zusammen, die im Prinzip Wildcards ausstellen, indem es dann Local Stops gibt überall. Und ich würde halt das super Community-driven machen, weil so funktioniert unsere Veranstaltung grundsätzlich, dass sie sehr community-nah ist. Und ich sehe halt auch so eine geile Wall bei uns mit so Flaggen von jedem Shop mit so einem eigenen Logo und so. Und dann gibt es so eine Wall of Fame und so Geschichten, sodass jeder da vor Ort auch irgendwie stattfindet, ne? Und dadurch mehr Storytelling passiert. Das ist übrigens so, gehe ich gerade an die Sache ran. Gerne mal Feedback, weil ich habe das noch mit niemandem geteilt übrigens.
Naja, so funktioniert das halt nur, ne? Weil das halt, das ist ja, was Darius gerade sagt, so Store Championships und so, da gehst du halt in deinen lokalen Laden, idealerweise, und spielst da halt, ne? Also das ist genau das. Natürlich kannst du dann auch in andere Läden gehen, aber es ist ja schon, das ist ja schon das, was du da halt, ne, wenn du jetzt so, weiß nicht, 40, 50 Leute in so einem Laden hast, so, das ist ja alles noch so sehr grassroots, das mag ich aber auch daran. Natürlich hast du große Events, natürlich gibt's auch, ne, große Championships, wir auf der Magic Con hast du ja auch immer dann die richtig dicken Turniere und so, aber weißt du, wir gehen da ja auch eigentlich nur hin, um Commander zu spielen, ne? Das heißt, ja. Das Schöne ist ja, so doof das auch klingt, ne, die meisten, wenn die Publisher kommen, meistens haben sie ja eh so ihre Leute mit dabei, dann gibt's halt so Learn to Play. Du kriegst halt ein Deck und die erklären dir das Spiel. Und schönerweise brauchst du ja für alles andere nur Tische und Stühle.
Ja.
Weil und die Licht, meisten Leute Licht, bringen ja eh ihre
Licht,
Decks mit.
Chris, Licht. Immer Licht.
Ja, bei euch, ihr braucht Licht. Also normalerweise.
Aber jeder braucht Licht. Jeder braucht Licht. Ich habe gehört, Licht ist sehr wichtig.
Ja, aber das ist ja nur bei euch fällt das auf, weil die Gamescom in der Hand so dunkel ist.
Ja, deswegen aber die Halle ist ja Halle machen separat, mit viel Licht. Ne? Deswegen da ist Licht schon an, aber mir wurde immer gesagt, neben Stuhl und Tisch und am besten nicht eine Bank, bin ich auch ein großer Fan von, keine Bank zu nutzen, auch mein Rücken leidet, die Karten müssen gut gesehen werden. Ja, aber ich, ne, also ich glaube, es gibt diese offiziellen Turniere aus meinem Verständnis, da ist auch immer ein riesen Hype dann drauf, aber dann gibt es halt auch eben diesen Community-Gedanken, den alle Shops ja sowieso für sich führen müssen auch als Businessmodell. Und das würde ich als Veranstaltung auch gerne sein. Ne? Wir sind sehr community-driven und Storytelling sollte darüber aufgebaut werden. Das braucht natürlich dann vielleicht auch 2-3 Jahre, aber das ist der Gedanke dahinter, weil wir müssen nicht das nächste große Turnier sein. Wir müssen nicht das große offizielle Challenger, was auch immer Event sein. Ich glaube, darum geht es gar nicht, weil auch bei uns auf der PC-LAN geht es ja nicht darum, die besten Spieler zu haben, sondern die geilste Experience aus Community-Sicht zu haben, dazu Bekanntheiten aus der Szene zu haben. Ne? Dann im Influencer-Gaming Bereich beispielsweise, ne? Ja, ich bin sehr gespannt.
Nee, finde ich sehr, sehr geil. Vor allen Dingen das Thema mit den Flaggen. Also, ich habe auch schon mal überlegt, ob man nicht irgendwie so eine Challenge machen könnte, dass ich oder das Heaven Store challenged andere Läden in Berlin und dann nehme ich so meine Magic-Spieler und meine One-Piece-Spieler und meine Yu-Gi-Oh!-Spieler.
Ja, Mann.
Und dann sollen die ihre Spieler ranholen und dann gib ihm. Ja, also gehen wir 3-0 genau aus der Nummer.
Ja, Mann, man muss da einfach mehr Storytelling haben. Deswegen, da komme ich ja dann eher her und das möchte ich unbedingt etablieren. Ich hoffe, wir sind ja erst Ende Februar. Wehe, das macht irgendjemand jetzt vorher und sagt dann, nee, das habe ich auch schon länger geplant.
Ja, ich gehe schon stark davon aus, dass das Leute schon auf dem Schirm haben. Aber, ja, das
aber,
ist
mit,
halt,
aber mit dieser Wall of Fame, was ich erzählt habe und so, weißt du, dass das jetzt nicht, dass das irgendjemand nachmacht.
Ich glaube halt schon, ich glaube halt, das ist ja dieses Typische, ne? Alles, was so mit Flaggen geht und Banner und Pride, ne? So Local Pride, das ist ja so ein bisschen hier wie, weißt du, Experion Berlin gegen Experion Köln oder so. So alles, was so ein bisschen Lokalität und Rivalität mitbringt, funktioniert halt einfach immer, ne? Das ist ja einfach.
Aber machen die Leute sehr wenig, möchte ich dazu sagen. Ist nämlich noch gar nicht so ein Ding, ehrlich.
Ja, aber das ist halt, also so finde ich, funktioniert das halt, ne? Das ist ja genau das. Du hast ja immer so ein bisschen Lokalpatriotismus. Wenn du Bock drauf hast, wenn ich immer in meinem Store spielen gehe, jo, dann kommen wir da im Banner reinmarschiert, ne? Und da bist du dann wieder so bei der Border League und Eintracht Spandau, dann machst du halt mal richtig Halligalli, ne? Dann reißt du halt mal die Hütte ab.
Ja, naja, muss. Total.
Ja, ja, aber ich kann auch nur bestätigen, also ne, dieses Thema, ich nehme Polaroid von jedem Turniergewinner auf und pack das an die, also ich habe im Eingang so zwei nochmal zentrale Büsten, ist so ein bisschen an die Pokémon-Spieler angelehnt, wenn man da in eine Arena reingeht, sieht man die Namen von allen, die Arena schon geschlagen haben, also bei den Spielen immer der Rivale vom Hauptcharakter und genau so hängt dann das Polaroid an dieser Büste. Das heißt, die Leute haben auch mittlerweile super oft gesagt, ey, das ist jetzt mega die Motivation für mich, endlich mein Bild an diese Büste ranzubekommen. Oder dann challengen sich die Leute halt gegenseitig, ey, ich habe 5 Local-Siege, du hast 5 Local-Siege, wer bekommt als erstes den 6. und so weiter. Ich mache bei One Piece dann beispielsweise nochmal extra Pricing für denjenigen, der das letzte Local gewonnen hat. Wenn man den schlägt im kommenden Local, bekommt man extra Booster, so ein bisschen kopfgeldmäßig angelehnt. Und das ist halt zusätzliche Motivation natürlich nochmal, ne? Also, dass du nicht nur in den Laden gehst, um ein Turnier zu gewinnen oder ein Turnier zu spielen, sondern dass das dann eben auch gewürdigt wird, sag ich mal, und Bestand hat und dann auch eine gewisse Historie dann damit aufgebaut wird, ne? Dann siehst du, okay, der hat schon am meisten Siege, der hat nur 4 Siege, aber ist jetzt gerade am Kommen. Das sind dann so diese Mini-Storylines, die sich dann auch von selber bauen lassen, ja.
Hilft dir denn? Also machst du denn viel Content? Hilft dir jetzt dein ganzer Content-Background bei dem Laden auch? Also in Bezug auf Außenkommunikation?
Jein, also in Sachen Instagram läuft es schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Da mache ich, glaube ich, schon einen ganz guten Job. Aber ich merke einfach, dadurch, dass ich ja den ganzen Tag auch in Zeit 2 vom Tresen stehen muss oder ein Turnier leite oder auch gerne mal mitspiele, da fehlt einfach die Zeit. So. Also auch das Lager ordentlich zu machen, die Inventur, das frisst alles enorm Zeit und das ist auch tatsächlich eine physikalischere Aufgabe, als ich erwartet hatte. Und leider ist dann das Thema Content das, was am ehesten über die Reding springt, leider. Also ich würde gerne noch viel, viel mehr Zeit in Content investieren, weil es ja letztendlich mein Background ist. Und ich habe auch schon unfassbar viele Content-Konzepte aufgeschrieben. Aber so einen kompletten Laden alleine zu managen und dann auch alle neuen Releases zu bestellen und da immer up-to-date zu sein. Und dann mittlerweile hast du wirklich jede Woche ein relevantes Turnier, also neues Set wird released oder Championship oder weiß der Geier. Das ist dann einfach leider nicht mehr machbar aktuell. Das ist schade. Aber
bist
würde
du
ich
allein
gerne
eigentlich oder habst du ein Team?
Nee, aktuell mache ich alles alleine oder seit Anfang an alles alleine. Ich habe also Shoutout an Alexandre Weber-Martens, der macht so alle 2 Wochen, macht er mal am Freitag, schmeißt er in den Laden. Aber selbst dann, wenn das passiert, dann bringe ich Pfand raus oder baue eine neue Statue auf. So halt alle Sachen, die ich dann auch immer noch für den Laden machen muss. Und nee, ich bin jetzt so langsam an einem Punkt angelangt, wo ich auch sage, okay, ich möchte jemanden einstellen, auch Vollzeit. Und genau, ich schaue jetzt, dass das auch finanziell alles in trockenen Tüchern ist. Aber dann, sobald ich dann eine Person auf Vollzeit eingestellt habe, werde ich dann auch die große Content-Offensive starten auf jeden
Fall. Geiler Milestone übrigens.
Ich finde übrigens, also oder, ich will das einmal sagen, ne? Ich glaube, wenn du, und wir haben ja alle Jobs und jetzt beschäftigst du dich ja damit, ich bin ja auch in diesem Sumpf, jetzt nicht so hardcore, aber schon immer so sehr nah dran. Und alleine mal auf dem Schirm zu behalten, was eigentlich wann released wird, für welches Spiel, weil es gibt so viel Content, Alter. Es werden so viele Sets released. Es kommt, gefühlt bei Magic ist es gerade so, du hast dich mit einem beschäftigt, hast dir das rausgesucht, was du für dein Deck brauchst, und dann kommt das nächste Set schon raus.
Ja.
So, jetzt habe ich eine Liste mit Karten, die ich noch nicht kaufen kann, die ich aber jetzt schon brauche. Ne, also, das ist halt so, das ist halt so viel. Und ich glaube, wenn du aber einen Laden hast, hast du ja nochmal einen ganz anderen Bezug dazu, weil du musst ja diese Produkte haben, du musst ja gucken, wie viel kaufst du von was. Ne, dann gibt's ja Unterschied, also selbst in so einem Set, ne, nimm jetzt Magic, du hast ja normal deine Du hast deine normalen Displays, dann hast du deine Collector Booster. Es gibt ja so viele unterschiedliche Dinge auch, die du da irgendwie dir ranholen kannst. Also Hut ab, vor allem wenn du das alleine machst, für alle Spiele, die du da so betreibst, und, ne, und dann ja noch das Ganze drumherum hast, das ist schon eine krasse Aufgabe für eine Person.
Auf jeden Fall. Also es kommt ja auch irgendwann mal vor, dass ich beispielsweise irgendein Set-Release mal übersehen habe, so gerade bei Pokémon, wo ich da nicht so krass drin bin, oder ja, irgendein One-Piece-Structure-Deck, das ich dann übersehen habe. So, das fällt dann natürlich auch irgendwo irgendwann mal vorne über. Ich bin glücklich, dass ich 98% der Fälle immer alles auf dem Schirm habe. Aber ja, das ist tatsächlich mehr Arbeit, als man denkt, weil man ja auch nicht in jedem Kartenspiel letzten Endes drin sein kann. Ne? Also du versuchst es alles irgendwo auf dem Schirm zu haben, aber ja, glücklicherweise helfen da auch die Großhändler. Die schicken einem immer noch so Reminder, hey, hier ist Pre-Order-Deadline und so. Das ist schon immer eine große Hilfe. Aber ja, ist viel, auch Monate im Voraus dann immer planen.
Krass. Wie geht's für dich weiter?
Also als nächstes startet bei uns die Pokémon-Liga und dann auch die Lorcaner-Liga. Das sind so jetzt die nächsten Bausteine. Ich möchte endlich mal eine ordentliche Website anbieten, tatsächlich. Das tue ich aktuell noch nicht, weil Thema, ich will Sachen, wenn dann auch immer richtig machen, und wenn dann nicht eine Website haben will, dann will ich darüber auch Tickets verkaufen können, weil das war auch so ein Thema, so du machst ein Display-Turnier, 50 Leute sagen zu, hast 20 Leute auf der Warteliste und dann am Tag des Turniers sagen dann 15 Leute spontan ab. Das ist dann natürlich immer schade, und dem möchte ich vorbeugen in Zukunft, aber ich denke, das ist dadurch dann auch easy geregelt, wenn man das anbieten kann mit Online-Tickets. Und ja, Thema Content, wie du meinst, ne? Also ich will sehr, sehr viel Content zum Thema Trading Cards auch machen, weil es, glaube ich, immer interessant ist, wenn jetzt jemand wie ich beispielsweise, ich spiele immer sehr, sehr gerne Magic Draft, aber ansonsten eigentlich kein Magic, so kein Standard, kein Modern, kein Commander. Draft ist Hammer. Und wenn ich dann beispielsweise eine Videoreihe machen würde, okay, ich fange jetzt als neuer Spieler an, Magic zu spielen, mit dem Hintergrund aus anderen Karten spielen. Oder ich versuche jetzt besser in One Piece zu werden. Oder ich versuche besser in alten Yu-Gi-Oh! Zu werden. Oder hier, altes Yu-Gi-Oh! Existiert mittlerweile, 2005er und 2010er Format, Shoutout an der Stelle. Spielt das, das macht super viel Spaß. Aber viele Leute wissen einfach gar nicht, dass das existiert als Modus. Ich lerne Lorcaner, ich lerne Pokémon, so, das sind ja alles interessante Konzepte. Und so klar, viele machen immer so Box-Openings und das ist auch super easy so. Da habe ich auch Lust drauf. Aber ich will dann natürlich auch am Ende des Tages Content machen, der dann nochmal ein bisschen was Neues reinbringt. Ne?
Ja, ich denke bei Yu-Gi-Oh! Immer nur noch an Norman. Grüße gehen raus. Und er nimmt es mir nicht übel, aber der bringt dann auch immer seine ultra-kompetitiven Commander-Decks mit zu so einer Küchen. Tischrunde. Weißt du, ja. Alle eigentlich nur ein bisschen zocken wollen. Und er kommt dann hier so, oh, das ist vielleicht ein bisschen stark, und rasiert einfach den Tisch weg. Ne? Und du denkst dir halt so, Rudi, wir wollen doch nur spielen.
Der packt das C in EDH.
Aber das ist schon echt so, der ist halt, er hat ja aber kompetitiv Yu-Gi-Oh! Gespielt. Hm. Und er sagt aber auch selber, er kriegt das gar nicht irgendwie raus, ne, aus dem Kopf. Aber da muss ich immer dran denken, wenn ich Yu-Gi-Oh! Höre. Weil der ist halt schon, und das ist aber auch schon krass. Das finde ich aber auch irgendwie, ich finde es ja geil, dass das geht und dass du dich so sehr mit der Materie beschäftigen kannst, weil dann baut er sich halt einfach ein Magic-Deck und das knallt halt einfach richtig, ne? So, das ist halt schon, ist ja auch gut, also ist ja auch wirklich ein guter Skill zu haben, weil bei uns ist es eher so, für mich zumindest, ich habe natürlich ein Deck, das ich gerne spiele, ich weiß, das ist nicht der stärkste Commander, der macht mir aber Spaß und dann baue ich das natürlich stark, so wie es halt irgendwie geht, aber es gibt so viele geile Fun-Commander einfach, ne, wo du einfach nur Faxen machst, so diesen Hendrik mit seinem Coin-Flip-Deck zum Beispiel, ne, du musst bei fast allem einfach eine Münze werfen. Das ist einfach lustig am Tisch, ne? Das macht einfach Spaß.
Ja, und das ist natürlich auch immer wichtig, dann so die Balance zu finden, was will der Tisch und was will der Spieler. Aber wie du meintest, es ist super interessant zu sehen, ist aktuell bei Competitive Yu-Gi-Oh! Krise ist gerade so ein bisschen, weil viele Profispieler unzufrieden mit dem Pricing sind, dass sie auf großen Turnieren bekommen. Also so, du gewinnst eine YCS gegen 2000 Leute und gewinnst eine Nintendo Switch. Und bei Lorcaner kriegst du halt eine Karte im Wert von, weiß nicht, 10.000, 15.000 Euro oder bei One Piece 100.000 Euro, so ganz, ganz andere Dimensionen auf jeden Fall. Bei Magic sicherlich auch. Und deshalb sind jetzt viele Yu-Gi-Oh! Profis haben gequittet und gehen dann natürlich in andere Kartenspiele rein. Und dann ist auf einmal der neue Lokana Europa-Champion ehemaliger Yu-Gi-Oh!-Spieler so. Oder der so auch umgekehrt, so ein Magic-Profi hat dann mal angefangen, altes Yu-Gi-Oh! Zu spielen und gewinnt direkt das Turnier. Also so diese Skills, klar, es sind teilweise sehr andere Kartenspiele mit sehr anderen Mechaniken, aber diese Grundkonzepte von, okay, ich muss versuchen, Value zu generieren oder ich bin gerade das Aggro-Deck oder mein Gegner ist das Aggro-Deck und ich muss defensiv oder offensiv spielen, das adaptierst du einfach auf andere Kartenspiele und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie dieser Skill, dieser Grundskill einfach ja auf viele andere Bereiche dann auch anwendbar ist und ist ja was Positives.
Ich spiele halt nicht genug, ich missplay halt noch oft. Weißt du, also ich habe halt, bei mir ist das Problem, ich denke mir hinterher, ah fuck, das hätte ich eigentlich anders machen müssen oder ich merke dann so 3 Runden später, ah, das hätte ich komplett anders spielen müssen. Das passiert mir leider noch zu oft, weil ich einfach nicht genug Spielpraxis habe. Aber da, deswegen lobe ich mir auch so Lorcaner, ne, weil das halt vom, wie gesagt, der Anfang ist immer gut, einfach dieses, das Tinten, ne, also wie du halt deine Mana-Ressourcen schaffst, das ist halt einfach so gut gelöst. Und was ich richtig, also richtig dicker Shoutout dafür, dass du halt zusammen gegen Ursula spielen kannst in diesem Modus, also dass du einfach mit deinen Freunden gegen das Spiel spielst, in dem TCG, finde ich halt einfach von der Idee her unheimlich geil. Also fand ich halt richtig gut, da kriegst du auch Leute nochmal ran. Das habe ich sogar mit meiner Frau gespielt, einmal, ne, irgendwie auf einem Event. So, und da war ich schon echt überrascht, dass sie dann das überhaupt mitgemacht hat, aber dann ist es halt auch nicht so gegeneinander kompetitiv, sondern es ist halt, ey, wir spielen jetzt zusammen gegen das Spiel. Und das ist so, ja, die Mechaniken kommen ja aber auch wieder. Also selbst da, ne, du hast ja schon Dinge, die sind dann so ähnlich wie Flying, also du hast ja, da sind ja schon ähnliche Mechaniken in diesen Spielen. Und deswegen fand ich jetzt für mich, meine erste One-Piece-Runde war schon ein bisschen anders, weil das ein Ticken anders funktioniert. Und ne, da hatte ich aber, wie gesagt, Glück, dass da jemand schon sehr erfahren war und eigentlich nur die Promo wollte, weil er hat es mir dann ein bisschen anders erklärt.
Ja, aber nee, es ist natürlich auch sehr krass, dass die Lokana-Devs geschafft haben, dann so einen Brettspielcharakter fast schon in ihr Kartenspiel reinzubringen. Und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du jetzt ein komplett neues Kartenspiel designen darfst, versus du bist halt ja, seit 20 Jahren am Markt und hast dann deine Core-Community und die will genau das. Auch da, aber muss man ja auch sagen, Magic schafft das ja auch sehr gut mit so diesem Cluedo-Set beispielsweise, da ein bisschen neue Prisen reinzubringen oder auch allgemein andere Modi anzubieten. Ne? Commander war ja auch erst Fan-Made und dann hat sich das dann professionell adaptiert. Dafür dann natürlich auch die Offenheit zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Also ja, das ansonsten vielleicht nochmal so zum Ende hin, dass wie die Publisher so funktionieren oder wie so allgemein so die Szene ist, weil, ne, ihr meintet ja alles, sind da jetzt auch sehr viele neue Kartenspiele rausgekommen, so Lorcaner beispielsweise, One Piece ist jetzt 2 Jahre noch nicht mal alt, Elestrials ist frisch rausgekommen, Star Wars Unlimited, Dragon Ball, Fusion World, ich kann nicht mit
nochmal? Altered ist draußen und Riot hat da jetzt in China was angekündigt.
Genau, ja. Also es kommt auch super viel auf den Markt und das ist für mich auch einerseits ein bisschen auch zu viel, also auch wird da Übersättigung stattfinden, aber es bringt natürlich auch die Publisher dazu, wirklich jetzt gerade die Neuen dann sehr viel Frisches reinzubringen. Also die Art, wie Bandai ihr One-Piece-Kartenspiel machen mit Alternative Artworks, mit dem Foiling von diesen Karten, das ist bahnbrechend gut gemacht, ja. Lorcaner hat dann diese anderen Spielmechaniken, die es dann nochmal einfacher und intuitiver machen. Also das dann wieder cool zu sehen, dass ja, dieser Druck entsteht dann auf einmal, aber gerade die neuen Publisher bringen dann auch super viel Neues, Innovatives, Frisches mit rein und ich hoffe dann, dass dann eben die alten Publisher das als Motivation sehen, dann auch nochmal an ihr eigenes Kartenspiel zu gehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt diese neue Konkurrenz, wir müssen neu abliefern, wie machen wir das?
Ja. Hast du denn noch, also das war jetzt gut, ich gucke jetzt auch so auf die Uhr und ich glaube, wir können dann auch langsam zum Ende kommen. Hast du noch irgendeinen Gedanken, den du loswerden willst? Also du hast jetzt gerade so einen reingeschmissen, das fand ich auch gut. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt aber gerne noch sagen, oder?
Spielt mehr Kartenspiele, habt mehr Spaß, denkt immer daran, es ist ein Glücksspiel und das gehört positiv dazu und ja, kommt einfach in die Läden, schaut euch die Communities an, freundet euch auch an, das ist natürlich immer so das Schönste, dass so ein Laden dann zu so einem Community-Hub werden kann, auch jetzt ganz oft die Story gehabt, ey, ich habe den aus meiner Kindheit, aus meiner Schule wieder getroffen, hier, wie geil, wie random, das ist wirklich immer wunderschön, also macht euch die Mühe, nehmt einmal die Strecke und schaut, wer da alles so am Start ist und dann habt ihr sicherlich eine Menge Freude am Zocken und genau, nee, ansonsten vielen Dank für die Einladung und ja.
Ich habe noch 2 Quickfire-Fragen an dich.
Immer.
Bester TCG-Laden in Berlin?
Heaven's Door.
Sehr gut. Wo ist der? Adresse?
In der Wilhelminhofstraße 64 in Oberschöneweide 12459 Berlin. Genau.
Das kann der Johannes dann nochmal als Snippet schreiben und dann, wir können das ausschreiben.
Instagram
zum Screenshotten. Und dann natürlich letzte Frage wie immer. Was glaubst du, mit wem sollten wir uns hier mal unterhalten?
Alexandre Weber-Martens, weil er schon verschiedenste E-Sports-Stationen durchgemacht hat, als Freelancer, als Vollzeit-Videographer, als Fotograf, als Storyschreiber. Also der hat wirklich alle möglichen Stationen im E-Sport auch schon durchgemacht. Und der wird euch ganz, ganz viele wilde Geschichten erzählen können.
Macht er den Film noch?
Den Film, also er hat seinen Film. Also
ist lange her, genau. Es ist super genau. Lange her. Ich habe irgendwie haben wir den Touch verloren, aber ich weiß, er hat mal einen anderen.
Ja, Out of Time hat er auch gemacht, ein fantastischer Kurzfilm, wirklich sehr, sehr geil geworden und genau, also.
Cool. Danke, dass du dir Zeit genommen hast aus deinem busy Tag. Ich hab dir das gesagt, ich sag's hier nochmal, ich feiere dich unheimlich für diese Entscheidung, das zu machen, weil ich das total geil finde. Wenn man dir irgendwie helfen kann, melde dich bitte.
Danke.
Also jederzeit irgendwie gern und ja, ich. Drück dir einfach die Daumen, wünsche dir alles Gute. Ich denke, Dennis auch, nickt auch schon ganz fleißig.
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch austauschen, sowieso.
Und nice. Danke, dass du hier warst.
Ich danke euch für die Zeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Start.
Auch so.
Danke, tschüss. Ja. Ciao, ciao. System Shutdown.